Ich begrüße euch auch alle ganz herzlich heute an diesem Sonntagmorgen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Es ist schon eine etwas längere Zeit her. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Der 15. Mai war es, 2021. In der Zwischenzeit ist ja viel Zeit vergangen und es ist auch einiges geschehen, auch ganz persönlich bei mir im Leben, in unserer Familie. Ich möchte daraus kurz auch etwas weitergeben heute Morgen, bevor ich dann mit der Predigt anfange. Also mein Name ist Michael Puzzi, ich bin 50 Jahre alt geworden, letztes Jahr, und glücklich verheiratet mit Felicitas. Wir haben mittlerweile 5 wunderbare Kinder, ganz große Geschenke. Das Größte, was ich erleben durfte, das geschah vor etwas mehr als 20 Jahren, das war meine Entscheidung für Jesus Christus. Damals am tiefsten Punkt, habe ich schon oft erzählt, in einem Zeugnis, als ich nicht mehr weiter wusste, da stellte ich die Frage, um was geht es eigentlich? Und dann durfte ich mit jemandem reden, von dem ich wusste, dass er mal erzählt hat, wie Jesus Christus sein Leben verändert hat. Das war ein Lehrer in meiner Schulzeit und 16 Jahre waren vergangen und ich konnte mit ihm Kontakt aufnehmen. Er hat mich auf das Wort Gottes hingewiesen, dass ich mir Zeit nehmen sollte, mal im Neuen Testament zu lesen, mal einen Monat, und Jesus Christus zu bitten, dass er sich mir persönlich zeigt. Und das war der beste Rat, den ich in meinem ganzen Leben bekommen habe. Ich habe angefangen zu lesen und es ging nicht einen Monat. Ich war so suchend und es steht ja in der Bibel, der Herr selber sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Als Jugendlicher hatte ich eine Spitzensportkarriere vor Augen als Eishockeyaner. Doch durch Alkoholkonsum, das dann auch zu einer Sucht führte, zerbrach das Ganze dann auch und vieles ging schief in meinem Leben. Und so mit 29,5 war dann aber die ganz große Wende in meinem Leben durch diese Entscheidung für Jesus Christus. Ein neues Leben begann und ich konnte natürlich nicht schweigen, ich musste das weiter erzählen. Und noch so nach 2,5 Jahren noch im Beruf, ich war alles in allem 12 Jahre dort im Beruf, als mittlerweile Außendienstmitarbeiter, kaufmännische Lehre hatte ich mal gemacht, aber jetzt war ich im Außendienst. Da habe ich dann eine Bibelschule in Norddeutschland, in Beatenberg absolviert, aber während dieser Zeit dann ein Praktikum in Norddeutschland machen können, Missionswerk Bruderhand. So Evangelisation, das war so mein Herzensanliegen. Und ich konnte dort dann für 3 Monate mal in die Arbeit hineinblicken. Es war eine sehr schöne Zeit. Und sie suchten gerade einen neuen Mitarbeiter für die Evangelisation und die Wege. Gott hat das so geführt, dass dann die Anfrage kam und ich auch nach natürlich viel Gebet auch wusste, das ist so mein Weg nach Norddeutschland. So begann dann der evangelistische Dienst. Mittlerweile sind wir dann, also ich habe dort auch meine Schweizer Frau kennengelernt, die Felicitas, und haben dann geheiratet, dann kam das erste Kind zur Welt und wir hatten so innerlich einfach das Anliegen, doch näher zu Schwiegereltern und Eltern zu sein, damit sie auch die Kinder, wir wollten auch noch mehr Kinder, und dass wir ein bisschen näher wieder bei den engeren Verwandten sind. Und so führt es dann Gott nach 2, also das waren 6 Jahre in Norddeutschland, zurück in die Schweiz. Und so sind wir wieder in der Schweiz, jetzt im Kanton Aargau, leben dort. Ich bin auch mit in einer Gemeinde dort, auch im Dienst, aber hauptsächlich in der Evangelisation. Ja, das ist so geblieben bis heute. Ja, dann kam im 2021, es war ein halbes Jahr nach dieser Begegnung mit euch hier, traf mich eine Krankheit wie ein Blitz vom Himmel damals. Es war sehr wahrscheinlich eine angehende Lungenentzündung, aber durch die Behandlung, das ist wirklich so gewesen, hohe Dosis Cortison, ich wusste gar nicht so, wie mir geschieht, aber dann ein Keim, eine Übertragung mit einem Keim im Krankenhaus führte zu einer Superinfektion mit Bakterien und dann in wenigen Tagen konnten die nichts mehr für mich tun. Und ich hatte so einen Frieden, ich wusste, es sieht ganz schlimm aus. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die mir alles gesagt haben. Für sie gibt es keine Hoffnung mehr und so. Aber ich habe mit meiner Frau, ich wollte mit meiner Frau unbedingt reden, bevor die mich ins künstliche Koma versetzt haben. Ich habe mit ihr über meine Beerdigung gesprochen. über meine eventuelle Beerdigung und welche Lieder gesungen werden sollen, über welchen Text gesprochen werden soll und wer auch predigen sollte, wenn das jetzt so kommt. Aber ich konnte dir sagen, ich habe so einen Frieden, das war schon gewaltig. Ich habe mich eigentlich gefreut, irgendwie, auf der einen Seite. Aber ich habe auch gesagt, ich würde gerne natürlich noch hier bleiben. Für sie war das ein großer Schock. Und dann kamen 6 lange Wochen. Die Ärzte in Zürich, mittlerweile war ich nach Zürich transferiert worden, Herz-Lungen-Maschine angeschlossen worden. Und dann versuchten die natürlich alles Mögliche, nichts hat geholfen. Und daheim war natürlich das große Hoffen. Ich bin abgemagert auf 54 Kilo und es wurde schon darüber gesprochen, das können wir nicht mehr lange aufrechterhalten. Wir müssen von der Maschine wegnehmen. Es hat immer geblutet auf der Lunge und sah ganz schlimm aus. Ein Pastor kam mal mit meiner Frau nach Zürich und er hatte mir das später erzählt. Er hat gebetet um einen Text, um den über mir zu lesen, und hat dann vom Herrn so eine Fügung oder eine Führung erlebt, Text gelesen, und dann hätte er dann gebetet, hätte mich noch gesalbt, mit meiner Frau gebetet dann. Es ging um die Heilung des Knechtes, des römischen Hauptmannes in Kapernaum, sprich nur ein Wort. Und sie hätten dann gesagt, wir haben irgendwie diesen Glauben jetzt nicht, aber wir beten um diesen Glauben, dass wir jetzt so beten können. Gut, es war dann noch nicht die Wende, aber eigentlich, ich sage das heute, Jesus kommt spätestens rechtzeitig, so war es bei mir. Am 30. Dezember hatten sie meiner Frau das gesagt, entweder hört es auf zu bluten, dann müssen wir abstellen, oder wenn es nicht aufhört, müssen wir trotzdem abstellen, dann zur Sterbebegleitung. Und dann am anderen Tag kam diese große Wende, die unerklärlich war für die Medizin. Der Chefarzt der Uniklinik sagte das dann auch meinem Hausarzt, der hat das mir dann wieder mal irgendwann später weitergeleitet. Der hätte gesagt, medizinisch kann man es nicht erklären. Es ist ein Wunder. Und das glauben wir ganz fest. Es ist wirklich ein Wunder. Gott hat mächtig eingegriffen und wir wissen auch, viele, viele haben davon gewusst und mitgebetet. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal auch Danke sagen, auch an die Gemeinde hier. Gott hat mächtig eingegriffen. Ja, es brauchte noch lange Zeit. Bis Ende März war ich nicht zu Hause. Es war eine große Aufgabe für meine Frau, dass sie nicht zerbrochen ist, sagt sie. Das ist auch ein Wunder. Aber es gab viel Gebet, auch für sie, und auch Unterstützung, auch von Leuten aus anderen Gemeinden, die hier gekommen sind, mal geputzt haben oder mit den Kindern was unternommen haben, gekocht haben und so weiter. Ja. Also auch ganz große, schöne Dinge durften wir erleben in dieser schweren Zeit. Ich habe ein Traktat verfasst, evangelistisch geschrieben, die große Wende. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe einige mitgebracht. Es ist ganz persönlich diese Erfahrung ein bisschen dargelegt. Wenn ihr Freude habt, dürft ihr gerne so eins mitnehmen. Und ich habe auch noch so eine Gebetskarte, wer gerne auch für uns, für den Dienst beten möchte. Ich habe eine ganz aktuelle Gebetskarte, sind wir als ganze Familie auch drauf. Auch der Matteo, der eben jetzt in diesem Jahr geboren ist, ist auch nochmal ein großes Geschenk, dass wir nochmal Nachwuchs bekommen haben. Die Eliane ist jetzt 3,5, sie war ganz klein, auch erst eigentlich frisch geboren, als ich so schwer krank wurde. Und als ich dann wieder zurückkehrte, hat sie mich natürlich nicht gekannt, oder? Aber mittlerweile, ja, haben wir uns sehr lieb. Und die anderen natürlich auch. Das, und dann habe ich ein Traktat hier auch mitgebracht, das Tribunal Nürnberger Prozess. Ganz bewegend, was hier geschehen ist. Ein amerikanischer Feldprediger hatte noch Zugang zu den Nazi-Verbrechen. Und dass dort durch die Botschaft, durch das Blut Jesu, die Kraft des Blutes Jesu, noch Einzelne umkehren durften vor der Exekution. Könnt ihr hier mal nachlesen. Ein mächtiges Zeugnis, was der Glaube in Jesus Christus bewirken kann. Ja. Das Gebet, das ist so mein Thema, und die Vollmacht Jesu. Und diesen Text, der damals über mir gelesen wurde, als ich im Koma war, Es war, als ich aus dem Koma erwachte und so langsam wieder ein bisschen klar denken konnte, kam mir dieser Text aufs Herz. Und dann habe ich gebetet, Herr, wenn ich jemals wieder predigen kann, über diesen Text soll meine erste Predigt sein. Und das war damals dann auch so, das war dann 22. In der Zwischenzeit habe ich da und dort auch in anderen Gemeinden über diesen Text mal gesprochen. Und ich möchte das heute Morgen bei euch tun. Und ich lese diesen Text jetzt uns vor, ihr dürft gerne mitlesen. Er steht in Matthäus 8, die Verse 5 bis 13. Das ist also der Text, der ein Pastor über mir, als ich im Koma war, gelesen hat. Und irgendwie blieb da was hängen. Also, dass ich dann auf einmal so daran denken musste, nachdem ich aus dem Koma erwachte. Und als er mir dann das eben später erzählte, das war für mich auch nochmal ein Erlebnis, dass dann eben doch etwas empfangen wurde, auch ob ich nicht voll beim Bewusstsein war. Aber im Unterbewusstsein nimmt man doch noch Dinge wahr. Ja, ich lese ab Vers 5, Matthäus Evangelium, Kapitel 8. Als Jesus nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Parallel Lukas 7, dort steht im Vers 2, er liegt im Sterben. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Im Griechischen steht Therapeio, herstellen, heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan, und habe unter mir Kriegsknechte, und wenn ich zu einem sage, gehe hin, so geht er, und zum anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich selbst in Israel nicht gefunden. Das griechische Wort so groß, so viel Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaac und Jakob im Himmelreich sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Sprich nur ein Wort. Monon eipe logo. Das ist ein sogenannter Dativ-Instrumenti. Das muss man jetzt nicht alles verstehen, ich möchte es aber erklären. Monon, nur oder allein, eipe, sprich. Und dann steht nur ein Wort, logo, im Dativ. Ein Dativ-Instrumenti, also ohne Artikel. Sprich nur mit einem Wort. Das heißt, das Mittel zur Heilung, da genügt nur ein Wort aus deinem Munde, Herr Jesus Christus. Davon war er überzeugt. Wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, dann steht es da. Lesen wir auch im Psalm 33, Vers 9. Und ich möchte uns heute Mut machen, im Gebet Großes von Gott zu erwarten. Gott erhört Gebet. Ihr Lieben, Jesus war ja die Sensation in ganz Israel. Und dieses Kapitel in Matthäus 8 zeigt uns einiges von der Vollmacht, von der Allmacht Jesu Christi. Im Kontext lesen wir von einem Aussätzigen, Jesus kommt nach Kapernaum, ein Aussätziger kommt, wirft sich vor ihm nieder und Jesus heilt diesen Mann an Ort und Stelle. Matthäus 8, Vers 3. Dann rührt er die Hand der schweren fiebererkrankten Schwiegermutter des Petrus an und die Schrift sagt, das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm, Matthäus 8, Vers 15, sofort nach ihrer Heilung. Voraus ging, das steht im Parallelkapitel Lukas 4, Vers 38, sie baten ihn für sie. Dann hat ja Jesus Tausende geheilt, lesen wir. In Matthäus 15, Vers 31, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Und jetzt hört, und doch hätte es das Grundproblem der Menschen nicht gelöst. Denn unser größtes Problem ist nicht gesundheitlicher Art, sondern geistlicher Art. Der geistige Tod musste überwunden werden. Unsere Sünde bezahlt werden. Und das konnte ja nur einer, der ohne Sünde war. Und so gibt es eben noch eine Tat durch Jesus vollbracht, die alle anderen Taten bei weitem überragte. Es war seine Tat auf Golgatha. Als er dort am Kreuz, beladen mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, bereit war, in den Tod zu gehen. Und dort diesen Preis für eine ewige Erlösung bezahlt hat. Dort hat er sich selbst, sagt die Schrift, als Lösegeld für alle gegeben. 1. Timotheus 2, Vers 6. Es liegt also an uns Menschen, dieses Angebot einmal anzunehmen. Tun wir es nicht, droht uns der ewige Tod in der ewigen Verdammnis. Jesus spricht darüber an vielen Stellen, über die Hölle. Aber Gott will, dass wir das ewige Leben wählen. Hast du Jesus als deinen Erlöser angenommen? Wenn ja, dann ist unser ganz großer Auftrag, wir haben schon gehört, ihn bekannt zu machen. Dort, wo wir die Möglichkeit haben. In 1. Petrus 2, Vers 9, dürft gerne mal mit aufschlagen. Das ist so unser Auftrag, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Wunderbares Wort. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ihr, die ihr Jesus angenommen habt, seid ein auserwähltes Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk. Geheiligt durch das Blut Jesu Christi, geheiligt durch ihn, durch sein Leben. Das Volk des Eigentums, die Tugenden, man könnte auch sagen, die Großtaten dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir leben im Licht Gottes. Wir leben nicht mehr unter der Macht der Finsternis, unter der Macht der Sünde. Wir sind heraus erlöst worden und wir dürfen ein neues Leben zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu Christi führen. Also da möchte ich auch Mut machen, auch im 2,25, dass wir vielleicht so mal ein Traktat mit ein paar lieben Worten weitergeben. Oder nur schon ein freundliches Wort fällt mir auf. Guten Tag, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Kann Leute berühren. In einer immer dunkler werdenden Welt, wo so alle so nur noch mehr oder weniger für sich unterwegs sind oder, sagt jetzt mal, mit ihrem Handy beschäftigt sind. Ich staune manchmal, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin zu Diensten. Also es ist noch ganz schwierig, mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber ein freundliches Wort kann irgendwie so eine Tür auch öffnen. Wir wollen uns mal fragen, warum hat Jesus Kranke geheilt? Einmal aus Mitleid. Dieser Aussätzige in Markus 1, Vers 41 kam ja zu Jesus und dann lesen wir, innerlich bewegt, man kann das auch übersetzen, voller Mitleid, streckte Jesus seine Hand aus, rührte ihn an, so einen Unberührbaren, rührte er an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er war gereinigt, aus Mitleid. Dann heilte Jesus Kranke, um seine göttliche Sendung als verheißener Messias zu bestätigen. In Matthäus 8, Vers 17 steht, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das ist ein Zitat aus Jesaja 53. Über den leidenden Messias. Als Johannes der Täufer im Gefängnis war, wo ihm eigentlich die Todesstrafe bevorstand, weil er sich erhoben hatte gegen Herodes, da kam er innerlich irgendwie ins Schwanken und er sandte dann seine Jünger aus zu Jesus mit der Frage, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete mit alttestamentlichen Zitaten über den Messias aus Jesaja 35 und Jesaja 61. Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Dann waren die Heilungen Jesu ein Zeichen, dass diese messianische Heilszeit, die Gnadenzeit, in der wir immer noch sind, angebrochen war. Jesus beschreibt das so in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Und so sehen wir, Jesus war wirklich die Wucht damals. Jetzt könnte man sagen, gut, das war damals so. Nein, es ist heute noch so. Das Leben von Millionen ist der Beweis. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er kann heute noch genauso heilend eingreifen wie damals, aber er muss nicht. So wie Jesus damals nicht alle körperlich geheilt hat, so ist es auch heute noch. Denken wir mal an die Stelle, wo Jesus zum Teich Bethesda kommt. Da waren viele schwerkranke Menschen. Wie viele hat er geheilt? Nur einen. Die anderen nicht. Oder Paulus, von ihm lesen wir, dass er ein Leiden hatte und dreimal gefleht hat zum Herrn, dass er dieses Leiden wegnimmt. Und er beschreibt es, dass ein Engel Satans, also ein Dämon, ihn mit Fäusten schlage. Und Jesus antwortete ihm, 2. Korinther 12, Vers 9 lesen wir das, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen oder in Schwachheit mächtig. Wir haben also keine Verheißung in der Bibel, dass Gott jede Krankheit wegnimmt. Der Ort, wo es einmal keine Krankheiten mehr geben wird, ist die Herrlichkeit, ist der Himmel. Und das sollte unser aller Ziel sein. Aber da müssen wir eine Bekehrung erlebt haben, also eine Umkehr, weg vom breiten Weg, hin in die Nachfolge Jesu, ihn aufnehmen als Herrn, nicht als Freund oder als Begleiter, sondern als meinen Kyrios, als meinen Obersten, der befehlen darf über meinem Leben. Und ich muss in der Heiligung den Weg vollenden, das heißt in der Reinigung bleiben. Und da haben wir den Heiligen Geist, der uns auch die Dinge aufdeckt, wenn da etwas ist, was Gott nicht möchte. Und dann dürfen wir ihm das bringen und wieder bringen. Ja. Wenn es Jesus bekannt worden ist, er es ausgelöscht hat, dann stehen wir da, wie wenn es gar nie passiert wäre. Aber da müssen wir dranbleiben. Ich habe am letzten Sonntag in unserer Gemeinde über das Sendschreiben an Ephesus gesprochen und habe dort auch ein paar Dinge erklärt, was so für Lehren auch so in die Gemeinden eindringen. Eine gefährliche Lehre, die momentan sehr im Kursieren ist. Ich weiß, dass da auch Leute Gemeinden gründen wollen in Europa. Grace Church heißt das. Unlimited Grace, unlimitierte Gnade. Das ist ja auch so. Aber wenn du dich mal bekehrt hast, musst du nie mehr für deine Sünde um Vergebung bitten. Ist alles ausgelöscht. Das weiße Kleid, was wir empfangen haben durch die Bekehrung, wenn wir Jesus aufgenommen haben, wird nie mehr befleckt. Und das ist verkehrt. Und da sagt dieser Bote dem Vorsteher, oder Jesus sagt dem Vorsteher in Ephesus, eben, dass er die geprüft hat, die sich Apostel nennen und sie als falsch befunden hat, weil sie Lügner sind. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht zu viel irgendwo konsumieren, was eben vielleicht viel wahr ist und doch verkehrt. Ja, hier steht alles drin, was Gott möchte, dass wir es wissen und daran wollen wir festhalten. Wir haben gelesen, Jesus kam nach Kapernaum. Kapernaum liegt am Nordwestufer des Sees Genezareth. Zur Zeit Jesu war dieses Gebiet sehr reich bevölkert. Durch die Fischerei und die Landwirtschaft war Kapernaum von großer Bedeutung. Hier lebten Menschen von allen Berufsschichten. Großgrundbesitzer, Kaufleute, Zöllner, ein römischer Militärposten war in Kapernaum stationiert. Die damalige internationale Handelsroute Via Maris von Ägypten nach Damaskus führte genau durch Kapernaum hindurch. Und die lieben tausende Menschen haben Jesus dort erlebt, gesehen. Und hier ganz in der Nähe hielt er ja die Bergpredigt, die größte Predigt, wir können die nachlesen, Matthäus 5 bis Matthäus 7. Und jetzt, Matthäus 8, kommt er nach Kapernaum. Das war sozusagen auch seine Wahlheimat. Unser Text sagt, dass ein römischer Hauptmann, ein sogenannter Centurio, das heißt ein Befehlshaber, über 100 Soldaten zu Jesus kam. Und wir wollen über einige Voraussetzungen jetzt mal nachdenken, die wir beim Hauptmann auch sehen können, im Blick auf erhörliches Beten. Und wir können da einiges für uns mitnehmen, einiges lernen. Erstens, er kommt zur richtigen Person, zu Jesus. Zu keiner besseren Person hätte er kommen können. Jesus Christus ist in allem die erste und beste Adresse. Und wir lesen, dass die Krankheit des Dieners sehr schwer war. Ich habe schon gesagt, Parallelkapitel Lukas 7, Vers 2, dort steht, dass dieser Knecht im Sterben lag. Und der Hauptmann kommt mit seinem Anliegen zu Jesus. Hier steht, er bat ihn. Das griechische Wort bedeutet eindringlich beten, bitten, eilig, eifrig hat er ihn gebeten. Und der Herr Jesus spricht postwendend eine sichere Zusage aus. Ich komme und will ihn heilen. Ich möchte hier erwähnen, dass wir manchmal lange beten müssen. Anhaltend beten müssen, mit Ausdauer eindringlich beten sollen. Meine Gemeinde damals hatte das, als sich das so akut verschlechterte, eine tägliche Gebetsstunde eingeführt. Wochenlang. Es ging dann nachher auch noch weiter. Dann ist man ein bisschen dann zurückgefahren, aber pro Woche dreimal hat man sich immer getroffen, eine Stunde. und für verschiedenste Anliegen dann auch gebetet. Es war auch eine ganz bewegende Zeit in der Gemeinde. Und als ich dann wieder mal erschienen bin, dann natürlich noch ganz schwach, so ein bisschen dünn, auch, ja, die konnte es fast nicht fassen. Es war eine mächtige Gebetserhörung, auch für meine Heimatgemeinde. Wir lesen von so einem Gemeindegebet in Apostelgeschichte 12. Im Zusammenhang ging es darum, Herodes hat Jakobus umbringen lassen und dann Petrus gefangen genommen. Und er wurde dann bewacht von 16 Soldaten. Und dann kam die Gemeinde zusammen und dann haben die gebetet. Es ist verschieden übersetzt, dieses Wort, wie sie gebetet haben. Elberfelder schreibt anhaltend, also Apostelgeschichte 12, Vers 5, Schlachter 2000, unablässig, Luther 84, ohne aufhören. Das griechische Wort ektenos hat noch eine tiefere Bedeutung. Es ist so ausgestreckt, so aus tiefster Seele heraus. Und es ging eigentlich nicht um einen Zeitfaktor, dass das ein ellenlanges Gebet war. Es war ein höchst intensives Gebet. Dasselbe Wort finden wir auch, wo Jesus Christus selber im Garten Gethsemane, damals mit dem Tode rang und dann so ausgestreckt gebetet hat. Er betete heftiger, sodass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. So kann man also die beste Übersetzung für dieses Wort in Apostelgeschichte 12, Vers 5 vielleicht sagen, höchst intensiv hat die Gemeinde gebetet. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Petrus kam ja dann zur Versammlung, wo die gebetet haben. Und die konnten gar noch nicht fassen, dass es wirklich der Petrus ist. Aber dieses innige Gebet hatte Gott mächtig erhört. Wir sehen hier auch den Grund, warum vielleicht so viele unserer, meiner Gebete von Gott nicht erhört werden. Es ist oft so wenig Herz drin, so wenig intensives Verlangen, so wenig Leidenschaft. Es besteht ja vielleicht überhaupt kein Grund dafür, dass Gott so ein Gebet erhören sollte, ihm überhaupt Aufmerksamkeit schenken sollte. Die Gemeinde wollte Petrus zurückhaben. Ihr Lieben, das ist mir ganz wichtig heute Morgen. Gott hat einen besonderen Segen auf das Gemeindegebet gelegt. Das lesen wir ganz besonders in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle, gemeint sind die 11 Apostel, verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Die waren also inzwischen auch zum Glauben an Christus gekommen. Und kurz darauf in Jerusalem geschieht ja das ganz große, gut, Pfingsten, aber 3000 Menschen kamen zum Glauben. Apostelgeschichte 2,42, sie blieben beständig in der Apostellehre und entsteht dort auch in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Und dann, Apostelgeschichte 2,46, täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Und Vers 47, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Einmütig beten. In der Gemeinde beten. Darf ich fragen, bist du dabei, wenn die Gemeinde zusammenkommt zur Gebetsstunde? Ich mache immer die Erfahrung, dass die Gebetsstunden oft sehr weniger besucht sind als die Gottesdienste. Ich sage immer, wer kann, sollte unbedingt, das ist ja unser Auftrag. So kommt die Kraft Gottes zur Wirkung, wenn die Gemeinde zusammenkommt und die Gemeinde betet, wenn man seine Anliegen bringt. Und eigentlich sind wir uns nie näher, wenn wir gemeinsam vor dem Herrn unsere Anliegen, unser Herz ausschütten, das, was uns schwerfällt, das, was uns Not macht, aber das, was uns auch Freude macht. Eigentlich sind wir als geistliche Menschen uns nie näher, als wenn wir solche Gebetsgemeinschaft pflegen. Möchte ich uns Mut machen, im 2025 die Gebetsstunde zu besuchen. Wenn ich vielleicht am Anfang auch gar nicht so mitbete, aber ich werde selber gesegnet, auch durch die Gebete, die gesprochen werden. Und vielleicht nehme ich dann mal den Mut zusammen und sage auch mal einen Satz: Herr, ich lobe dich und danke dir, dass du für mich gestorben bist. Amen. Das wäre vielleicht so ein ganz kurzes Gebet, das den Herrn sehr freut. Gemeindeanliegen, wenn wir auch für die evangelistische Durchdringung meines Ortes mitbeten. Es ist nicht einfacher geworden, Menschen für Jesus zu gewinnen, aber wir können beten dafür. Und ich kann euch sagen, es bekehren sich Menschen. Seit meiner Krankheit, als ich wieder in den Dienst kam, an verschiedensten Orten. Einmal hat sich ein Arzt bekehrt, als ich am Anfang nur meine Geschichte erzählt habe, wie der Herr so mächtig eingegriffen hat. Er kannte die Dinge viel besser, er kam nachher in die Seelsorge, war so angesprochen, hat sich bekehrt. Oder eine Anwältin in Deutschland, sie wollte am Mittwoch eigentlich zu einer Bibelstunde, hat da geguckt, die Gemeinde hat doch auch eine Bibelstunde, es war aber Evangelisation. Sie kommt, hört die Botschaft, kommt in die Seelsorge und trifft ihre Entscheidung für Jesus. Sie kam nicht im Bewusstsein, dass es eine Evangelisation im Moment da jetzt im Gange ist. Viele Kinder haben sich bekehrt in den Evangelisationen. Ich lade auch immer die Kinder ein, sage, auch Kinder können sich bekehren, wenn sie es verstanden haben. Und da staune ich manchmal, wenn Kinder dann sagen, ja, ich weiß, das ist auch Sünde und das ist auch Sünde und so. Aber eben, dass sie dann zu dem kommen im Gebet, der Sünde vergibt und ewiges neues Leben auch schenkt. Vielleicht ist der Ehepartner noch nicht bekehrt. Bring es ins Gemeindegebet. Vielleicht der Arbeitskollege, von dem du dir auch irgendwie wünschst, ach, wenn doch der Jesus finden könnte. Der hat ja solche Nöte, der quält sich ja mit dem und dem rum. Eigentlich braucht er ja Jesus und manchmal können wir gar nicht immer so mit den Leuten darüber reden. Aber wir können in der Gemeinde beten, uns vereinen, Einmütigkeit im Gebet und der Herr kann Großes tun. Psalm 133, dort wo Brüder und Schwestern in Eintracht, in Einheit zusammenkommen, dorthin hat der Segen, der Herr den Segen verheißen. Interessant ist auch diejenigen, die immer wieder Menschen zu Jesus geführt haben, waren ausschließlich Menschen des Gebets. Man kann es nicht selber tun. Man muss beten dafür. Vielleicht betest du mal für dieses Jahr, Herr Jesus, schenk mir eine Person, die ich zu dir hinweisen oder hinführen kann. Eine Person. Der Herr kann das erhören, er kann die Wege so lenken. Von Torrey habe ich gelesen, wir vergessen oft, dass die Beter die wahren Arbeiter in der Kirchen- und Gemeindegeschichte waren. Es war ein Meisterwerk des Teufels, als er die Gemeinde und deren Dienst allgemein dazu brachte, die gewaltige Waffe des Gebets abzulegen. Wenn aber Männer und Frauen aufstehen, die von der Macht des Gebets überzeugt sind, dann wird durch Gebet so viel erreicht wie nie zuvor. Beter braucht die Schweiz. Beterinnen. Corrie ten Boom, Gott hat sie auch wunderbar gebraucht. Gefaltete Hände sind stärker als geballte Fäuste. Von Moody sagt man, dass er einer der größten Gottesmänner war aller Zeiten. Als Moody begraben wurde, wurde in der Grabrede gesagt, Moody war ein Mann des Gebets. Und dann im zweiten Punkt hieß es in derselben Rede, Moody war ein Mann der Arbeit. Und einer seiner engsten Mitarbeiter sagte, wenn Moody betete, hatte man den Eindruck, dass alles Arbeiten nicht so wichtig ist. Wenn nur alle so beten würden wie Moody. Aber wenn Moody an die Arbeit ging, dann hatte man den Eindruck, dass alles Beten eigentlich nicht so wichtig ist. Also Moody war auf beiden Gebieten ein Mann überdurchschnittlicher Hingabe. ein großer Beter, aber auch ein fleißiger Reich Gottes Arbeiter. Von Martin Luther heißt es, dass er eine Sitzung absagen konnte mit der Begründung, ich brauche die Zeit zum Gebet, sonst schaffe ich die Arbeit nicht. Normalerweise verbrachte Luther eine Stunde pro Tag im Gebet, wenn er sehr viel zu tun hatte, 2 Stunden. Machen wir das nicht gerade umgekehrt? Wenn wir mehr Arbeit haben, streichen wir beim Gebet oder beim Bibellesen. Geht es uns nicht manchmal so? Ihr Lieben, für Gott gibt es kein Unmöglich. Aber jemand hat mal gesagt, er gibt seine besten Gaben nicht dem flüchtigen Besucher, der ab und zu mal vorbeikommt und sagt, ja Herr, danke für den Tag und so, hilf mir doch bei der Arbeit. Er gibt seine besten Gaben nicht dem flüchtigen Besucher. So sollen wir immer wieder Zuflucht suchen beim Herrn. Von Spurgeon habe ich mal gelesen, dass es seit Jahren, hat er gesagt, keine halbe Stunde gibt, wo ich nicht bewusst so ein Stoßgebet ausgesprochen habe. Und ich weiß, dass viele Gemeinden damals auch für mich und für meine Familie gebetet haben. Wir haben das auch erfahren, das hat uns sehr berührt auch. Und einmal auch, nachdem ich wieder Dienste tun konnte, war ich in einer Gemeinde, wo ich wusste, die haben auch sehr mitgebetet, mitgefiebert. Und dann im Anschluss hatte ich ein Gespräch mit einem älteren Bruder, ich kannte ihn schon. Und dann hat er mir ganz bewegend erzählt, wie das damals für ihn war. Er hätte immer wieder gebetet, es hat sich nichts bewegt. Wie er dann auf einmal dem Herrn gesagt hat, Herr, ich bete schon so lange, es passiert überhaupt nichts. Ja, soll ich dann beten, dass er einfach aufsteht und aus dem Krankenhaus geht? Und dann sagt er mir so mit Tränen. Und es war so wie innerlich so eine Stimme sagt, mach das doch mal. Dann hätte er so gebetet. Und ein paar Tage später hätte er gehört, der Michael geht's besser. Der ist wie über dem Berg jetzt. Welche Gebete Gott dort ganz konkret erhört hat, weiß ich nicht, aber er hat Gebet erhört. Aus meiner ersten Gemeinde damals in Chur, das war für mich auch ganz besonders, wir hatten eine ältere Schwester, die hat einen Hirntumor und musste dann operiert werden, also war bösartig. Die Gemeinde, die Ältesten hatten dann gebetet, nach Jakobus 5, sie hat das gewünscht, dann wurde sie für die Operation vorbereitet, also sie wurde da geröntgt und dann vorbereitet. Und auf einmal kam ein Arzt mit dem Röntgenbild. Das ist unerklärlich. Wir finden keinen Tumor mehr. Gott hat sie mir mal ganz persönlich erzählt. Gott hat die Frau angerührt. Ein Familienvater, Leukämie. Sie hatten bereits 3 Kinder, hatte seiner Frau schon gesagt, sie solle dann wieder heiraten, wenn er gestorben ist, dass die Kinder wieder einen Papa haben. Auch für ihn wurde nach Jakobus 5 gebetet. Und nach einer Blutuntersuchung, es kam nicht ganz sofort, auf einmal nichts mehr da. Er ist jetzt noch im Dienst als Verkündiger. Im Blick auf die Erhörung des Gebets des römischen Hauptmanns, wir kommen zu einem zweiten Punkt. Er kommt mit der richtigen Haltung zu Jesus. Matthäus 8, Vers 8, er spricht zum Herrn, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Und parallel Lukas 7, Vers 7, darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen. Dort in Lukas 7, wenn man das so liest, könnte man eigentlich denken, dieser Hauptmann hätte sich was einbilden können über sein gutes Leben. Er lebte sehr vorbildlich, seine Bitte entsprang ja aus purer Nächstenliebe. Sein Diener war ihm viel wert. Lukas 7, Vers 2, und einige Älteste der Juden sagten sogar über ihn, er ist würdig, er liebt unsere Nation, er hat uns die Synagoge erbaut, Herr Jesus. Doch nichts von diesen Vorzügen bringt dieser Hauptmann vor. Im Gegenteil, ich bin nicht würdig. Er kommt also in Demut vor Jesus. Und die Bibel sagt, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Wenn Gott heilend eingreift, dann natürlich sowieso immer aus Gnade. Aber Demut macht uns angenehm vor Gott. Es ist eine Eigenschaft Jesu. Bei ihm dürfen wir lernen. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Matthäus 11, Vers 29. Und dann sagt der Herr Jesus, lernt von mir. Bei ihm dürfen wir lernen. Und je mehr Jesus uns, dich erfüllen kann, desto demütiger werden wir. Ganz wichtig habe ich mir hier notiert, keine bewusste Sünde dulden. Sich täglich immer wieder auch Jesus ganz zur Verfügung stellen. Wir dürfen ihn bitten, Herr, erfülle mich neu mit deiner Liebe. Schenk mir ein Herz voller Liebe. Ich möchte deine Liebe erleben, aber sie auch weitergeben. Keine bewusste Sünde im Leben tolerieren. Das größte Hindernis im Blick auf Gebetserhörungen ist nämlich die Sünde. Psalm 66, Vers 18, wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Vielleicht nehmen wir uns heute durch den Tag mal Zeit, lassen uns prüfen, Herr Jesus, gibt es irgendwas, was dir nicht gefällt? Bitte zeig mir's. Ich möchte dir gefallen. Und dann mit seiner Hilfe vielleicht Dinge auch aufgeben. Vielleicht muss ich einen geliebten Götzen aufgeben. Was ist denn Abgötterei und Götzendienst? All das, was zwischen dich und deinen Gott tritt. All das, was dir wichtiger ist als Jesus. Was Gottes rechtmäßigen ersten Platz verdrängt, das ist Götzendienst. Und wie viele Menschen, auch Christen, sind heute schuldig an diesem Punkt? Man hat für alles mögliche Zeit, für alle möglichen Vergnügungen, aber man hat keine Zeit für Gott, für den Gottesdienst, das heißt in erster Linie Gott dienen im Alltag. Vielleicht muss ich etwas in Ordnung bringen. Vielleicht steht irgendetwas zwischen mir und meinem Gott. Dann dürfen wir es in Ordnung bringen. Bei Jesus dürfen wir immer wieder neu anfangen. Und das ist das Wunderbare am Glauben an Jesus. Wir sehen hier, der Hauptmann kommt in der richtigen Haltung. Er kommt mit einer großen Achtung vor Jesus. Er kommt in Demut. Und drittens, er kommt im Glauben an die Allmacht. An die Vollmacht Jesu. Er spricht, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und dann begründet er seine Aussage, dass auch er unter Befehlsgewalt steht, unter der Obrigkeit. Mit anderen Worten, du brauchst nicht unter mein Dach zu treten, zu mir zu kommen, dort, wo mein Diener so schwerstkrank liegt. Wer Autorität besitzt, muss für die Aktion nicht selber vor Ort erscheinen. Es reicht, wenn du ein Wort sprichst, unabhängig von wo du es sprichst. Wow! Haben wir jemals so gebetet? So vertrauensvoll? So erwartungsvoll? Jesus sagt dir dann am Schluss, wie du geglaubt hast, soll es geschehen. Wir wollen uns mal eine Frage stellen, ist das nicht viel zu hoch gegriffen? Nur ein Wort. Gibt es denn noch Stellen im Neuen Testament, wo Jesus nur mit einem Wort mächtig eingegriffen hat? Ja, viele. Matthäus 8, Vers 16, dort steht, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Oder eben Matthäus 8, Vers 3, ich habe es schon erwähnt, der Aussätzige kam zu Jesus, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sagte, im Griechischen ist das nur ein Wort, Telo, ich will. Oder Markus 4, der Sturm auf dem See, die Jünger auf einmal waren gepackt von Angst. Jesus schlief im Boot. Sie wecken ihn. Der Herr steht auf und im Griechischen steht Siopa Pephimoso. Übersetzt, schweige, sei still. Eigentlich sei ein zum Verstummen gebrachter. Oder das Verb wird auch gebraucht, das Maul zubinden. Wie der Herr diesem Wind einfach geboten hat. Und dann war absolute Stille. Siopa Pephimoso. Es entstand eine große Stille, der Wind hatte sich gelegt. Lukas 8, Vers 54, der Herr Jesus wird gerufen, der Synagogenvorsteher Jairus kommt mit dem großen, dringenden Anliegen, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch. Und auf dem Weg dorthin kommt die Botschaft, sie ist gestorben. Und Jesus sagt, glaube nur. Und er kommt dahin, ergreift das Mädchen und spricht, Egeire, Pais, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sogleich stand sie auf. Das Geheimnis dieser wunderbaren Berichten liegt in den Worten Jesu, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Gewaltig, Jesu Allmacht. Es gibt noch ein Wort, das wichtiger war als jedes Wort, das zur Heilung ausgesprochen wurde. Es war, als er nach furchtbarsten Folterungen und erlittenen Qualen am Kreuz hing, beladen mit der Schuld der ganzen Welt, und dann ausrief, Tetelestai. Es ist vollbracht, vollendet. Und dieses Wort rief er aus am Kreuz. In diesem Augenblick war der gerechte Versöhnungspreis für alle Sünden aller Menschen, aller Zeiten von Jesus vollkommen bezahlt. Unser Heil ist für immer, ein für allemal, steht im Hebräerbrief, vollendet, als Jesus dieses mächtige Wort ausrief. Und im Tempel ist dann der Vorhang zerrissen, von oben bis unten, und der Weg zum Allerheiligsten war frei. Der Zugang zu Gott für jeden Menschen offen. Die Erde bebte, die Felsen zersprangen. Es war eine Schreckensstunde für Jerusalem. Ein Hauptmann, der damals das ganze Geschehen beobachtete, sagte dann voller Furcht, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Matthäus 27, Vers 54. Aber Jesus blieb nicht im Grab, sondern er ist auferstanden, hat den Tod, Satan und die Sünde besiegt. Er ist leibhaftig und sichtbar vor vielen Zeugen auferstanden. Und an ihm entscheidet sich unsere Ewigkeit. Himmel oder Hölle. Jesus ist der Herr, der Kyrios, der oberste Befehlshaber und kommende Richter der ganzen Menschheit. Und in diesem Glauben kam ja dieser Hauptmann zu Jesus. Herr, sprich nur ein Wort, mein Knecht wird gesund. Er war also zutiefst überzeugt, Jesus kann das, ist gar keine Frage. Er ist Schöpfer, er kann gebieten, er hat Macht über jede Zelle in unserem Körper. Als Jesus diese Bitte hörte, da wunderte er sich, steht im Text, über diesen Glauben des Hauptmannes. Er sagt, Amen, wahrlich, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so viel oder so großen Glauben gefunden. Das heißt ja auch bei den Jüngern nicht. Aber Jesus wunderte sich nicht nur über den Glauben dieses Hauptmannes, er wunderte sich, das Wort kommt nochmal vor, über den Unglauben in seiner Vaterstadt Nazareth. Darüber steht in Markus 6, Vers 5 und 6, er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte, und wunderte sich über ihren Unglauben. Noch ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört, es gibt Gläubige, die sagen, wenn mehr Wunder geschehen würden, heute, es würden automatisch mehr Menschen glauben. Das auch schon gehört. Wenn mehr Wunder geschehen würden, dann würden mehr Menschen glauben. Vielleicht wird darum auch immer wieder beim Aufruf gesagt, ja, wer geheilt werden will, soll nach vorne kommen. Da kommen natürlich die Leute. Aber wie war das in Kapernaum? Dort, wo er seine größten Machttaten vollbracht hat, wie es der Herr selber sagt, die allermeisten haben sich nicht bekehrt. Darum hat er einen Fluch über Kapernaum ausgesprochen. Das lesen wir in Matthäus 11, Vers 20 und folgende. Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Machttaten geschehen waren, weil sie doch nicht Buße getan haben. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und jetzt, und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Lande Sodom erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Es war ein Fluch, den Jesus ausgesprochen hat. Ich war selber schon dort. Und es wurde nie mehr aufgebaut. 638 nach Christus wurde Kapernaum dem Erdboden gleichgemacht, zerstört und nie mehr aufgebaut. Man sieht noch die Ruinen. Aber dieses Wort hat sich erfüllt. Und der Herr Jesus gebrauchte diese Begegnung mit diesem Hauptmann auch, um über die wichtigste Angelegenheit von uns Menschen etwas zu sagen. Er sagt hier im Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaac und Jakob zu Tische liegen werden in dem Reich der Himmel. Gemeint sind hier nicht, also nicht Juden, Menschen nicht jüdischer Abstammung, aber weil sie an Jesus glauben, das heißt, sich hier einmal ganz bewusst im Glauben an Jesus gewandt haben, ihre Sünden ihm bekannt haben, mit der Bitte um Vergebung ihn aufgenommen haben als ihren Herrn, sind sie von Gott angenommen, Kinder Gottes geworden, gerettet für Zeit und Ewigkeit. Auf der anderen Seite sagt Jesus aber, die Söhne des Reiches, das heißt diejenigen, die meinen, aufgrund ihrer jüdischen Abstammung automatisch das Himmelreich zu erben, ohne sich für Jesus zu entscheiden, sie werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneklappen sein. Ihr Lieben, das sagt die Bibel uns ganz deutlich. In der Ewigkeit gibt es nur noch zwei Gruppen Menschen, nur noch zwei Orte. Jenseits der Todesmauer wird nur noch Errettete und Verlorene geben. Und ich sage das auch manchmal in den Evangelisationen, es werden Menschen in der Hölle sein, die waren Sonntag für Sonntag in einem Gottesdienst. Es werden Menschen in der Hölle sein, die haben die Bibel ein gutes Buch gefunden. Vielleicht manchmal drin gelesen. Vielleicht ab und zu ein auswendiges Gebet. Vielleicht das unser Vater aufgesagt. Aber es wird uns nie in den Himmel bringen. Ohne Bekehrung und Wiedergeburt wird nie ein Mensch ins Reich Gottes eingehen. So hat Jesus selber gesagt. Und es wird einen Tag der Abrechnung geben, wo einmal die Bücher aufgetan werden. Und wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, er wurde geworfen, das ist ja prophetische Zukunft, geworfen in den feurigen Pfuhl. Also sollte noch irgendjemand unter uns hier heute in der Versammlung sein, der keine Heilsgewissheit hat, du darfst gerne auf mich zukommen. Ich nehme gerne Zeit, um das anhand vom Heilsplan kurz zu erklären und dass wir miteinander, es kann eine Hilfe sein, im Gebet zu Jesus gekommen. Ich habe das schon oft erlebt, wie dann Menschen nachher auf einmal danken konnten. Jetzt habe ich's. Herr Jesus, danke, dass du mir vergeben hast, dass ich jetzt zu dir gehöre. Es gibt ein Gebet, das Gott immer erhört, und das ist, wenn es um die Errettung der Seele geht. So steht es geschrieben. Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, wird gerettet werden. Wir haben heute gehört, dass Jesus hier ein Gebet dieses Hauptmannes um Heilung eines Menschen wunderbar erhört hat. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Aber noch einmal zum Schluss, nicht jedes Gebet um Heilung wird erhört. In meinem Fall war es so, aber dieser Religionslehrer, der war um dieselbe Zeit auch krank geworden. Er hatte etwas anderes, hatte eine Lungenembolie. Der war erst 63, kam ins Krankenhaus, dann wurde es wieder besser, kam nach Hause. Und dann irgendwie war doch etwas nicht gut. Und bei ihm geschah das genau in die andere Richtung. Er kam nochmal ins Krankenhaus und dann war er gestorben. Mit 63, in voller Manneskraft. Gesegneter Mann, 4 erwachsene Kinder, eine liebe Ehefrau, die waren für mich so ein Segen. Die haben sich immer Zeit genommen, ich konnte meine Fragen stellen, die haben mich weitergeführt, im Glauben gefördert und auch immer gebetet. Und seine Frau, jetzt Witwe, hat mir gesagt, oh, wir haben fast Tag und Nacht für dich gerungen. Und jetzt ist er beim Herrn. Diese Beerdigung habe ich aus der Reha in Rheinfelden miterlebt. Die Tränen liefen nur noch so. Als ich die Kinder reden hörte, wie die da vor Versammlung, die Kirche war ja voll, geredet haben. Großer Verlust, aber wir wissen, es gibt ein Wiedersehen. Ja. Der Prediger hat am Schluss gesagt, er war eine Fackel für Jesus. Jetzt ist die Fackel weitergegeben worden. Jetzt sei du auch eine Fackel für Jesus. Und er hatte mir zur Ermutigung immer wieder so wirklich gute Gedanken geschickt. Und eines möchte ich zum Abschluss noch vorlesen. Er hat mir mal geschickt, damals war ich ganz noch jung im Glauben. Ein Mensch kann in den Himmel kommen auch ohne Gesundheit, ohne irdische Ehren, ohne Diplom, ohne Freunde, aber niemals ohne Christus. Zusammenfassend im Blick auf die Erhörung des Gebets des römischen Hauptmanns, er kam erstens zur richtigen Person, zweitens, er kam in der richtigen Haltung, in Demut, und drittens, er kam im Glauben an die Vollmacht, an die Allmacht Jesu. Nehmen wir doch das mit, vielleicht für unser Gebetsleben, dass wir uns die Zeit nehmen für die Stille, aber eben auch in der Gemeinde dabei sind, in der Gemeinde Gebetsstunde. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wer kann, lade ich ein dazu, aufzustehen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, für dein wunderbares Wort, für diese Großtaten, die du getan hast, damals, als du selber hier warst, auf dieser Erde, als ewiger Gott Mensch geworden bist, Menschengestalt, Knechtsgestalt angenommen hast. Und dass du, Herr Jesus, aber das Allergrößte dann am Kreuz vollbringen konntest. Du hast ein reines, ein heiliges, ein perfektes Leben gelebt, ohne Sünde. Und dort bist du zu unserem Stellvertreter geworden, hast unsere Schuld getragen und einen vollkommenen Preis dafür bezahlt. Ja, wir sind so teuer gekauft, Herr Jesus. Hab Dank dafür. Und Herr, gib uns immer wieder neue Kraft, neu den Mut, die Liebe, die es braucht, dass wir deine Zeugen sein können. Ein verändertes Leben mit allen Mängeln, die wir ja noch haben, führen können, damit du sichtbar werden kannst, auch an uns, Herr Jesus. Ja, dass wir deine Botschafter sind, dort, wo du uns hingestellt hast. Ja, wir brauchen die Ermutigung, täglich, Herr Jesus, und du bist ein ganz großer Ermutiger. Dafür danke ich dir. Danke für die Gemeinde, für die Geschwister hier. Herr Jesus, du hast sie getragen bis in diese Stunde und du trägst sie weiter. Und so segne ihre Zusammenkünfte, ganz besonders auch die Gebetsstunden, die Gebetszeiten, die sie miteinander verbringen. Und du kannst auch hier da und dort Menschen herausrufen und hier hinzufügen. Dafür will ich beten, Herr Jesus. Segne ganz besonders die kommende Generation, die Kinder, Herr Jesus, dass sie dich früh erkennen und auch aufnehmen dürfen und wiedergeboren werden, Kinder Gottes werden, Herr Jesus. Hab Dank dafür. Amen. Amen.